Hart wie Stein. Der Ritter war vorsichtig. Hitze? Nein. Kalter Stein. Er zog die Hand zurück. Prinzessin, geht es euch gut? Solltet ihr auf den Beinen sein, schwach wie ihr seid?
Schwach? Ich bin stark, Jorah.
Ihm zuliebe zog sie sich auf ein paar Kissen zurück.
Sagt mir, wie mein Kind gestorben ist.
Es hat gar nicht gelebt, meine Prinzessin. Die Frauen sagen... Er zögerte und Dany sah, dass die Haut lose an ihm hing und er hinkte, wenn er sich bewegte.
Sagt es mir. Sagt, was die Frauen gesagt haben. Er wandte sich ab. Seine Augen waren voller Qual.
Sie sagen, das Kind war...
Sie wartete, doch Ser Jorah brachte es nicht heraus. Seine Miene verfinsterte sich vor Scham. Er sah selbst halbwegs aus wie eine Leiche.
»Missgestaltet«,
beendete Mirimats Dur für ihn den Satz. Der Ritter war ein kräftiger Mann, in diesem Augenblick jedoch erkannte Dany, dass die Maegi stärker war und grausamer und unendlich viel gefährlicher.
»Verdreht. Ich habe ihn selbst herausgeholt. Er war geschuppt wie eine Echse, blind, mit einem Stummelschwanz und kleinen ledernen Flügeln wie von einer Fledermaus. Als ich ihn berührte, fiel das Fleisch von seinen Knochen, und innerlich war er voller Grabeswürmer und dem Gestank von Verwesung. Er war seit Jahren schon tot.«
»Finsternis«, dachte Dany. »Schreckliche Finsternis tat sich hinter ihr auf, um sie zu verschlingen. Wenn sie zurückblickte, wäre sie verloren.«
»Mein Sohn hat gelebt und war kräftig, als Ser Jorah mich ins Zelt getragen hat«, sagte sie. »Ich konnte fühlen, wie er getreten hat, dass er geboren werden wollte.« »Mag es sein, wie es will«, antwortete Mirimats Dur. »Doch die Kreatur, die aus eurem Schoß kam, war so, wie ich sagte. Der Tod war in diesem Zelt, Khaleesi.«
»Nur Schatten«, sagte Ser Jorah heiser, und Dany konnte den Zweifel in seiner Stimme hören. »Ich habe es gesehen, Maegi. Ich habe euch gesehen allein, und ihr habt mit den Schatten getanzt.«
»Das Grab wirft lange Schatteneisen, Lord«, sagte Miri. »Lang und finster, und am Ende kann kein Licht sie aufhalten.«
Ser Jorah hatte ihren Sohn getötet. Dany wusste es. Was er getan hatte, war aus Liebe und Treue geschehen. Dennoch hatte er sie an einen Ort gebracht, an dem kein Lebender sich aufhalten sollte, und dann ihr Kind an die Finsternis verfüttert. Er wusste es selbst, das graue Gesicht, die ausgehöhlten Augen, das Hinken.
»Auch euch haben die Schatten berührt, Ser Jorah«, sagte sie.
Der Ritter gab keine Antwort. Dany wandte sich dem Götterweib zu.
»Du hast mich gewarnt, dass nur der Tod für das Leben bezahlen könnte. Ich dachte, du meintest das Pferd.«
»Nein«, sagte Mirimats Dur.
»Damit habt ihr euch selbst belogen. Ihr kanntet den Preis.«
»War es so? War es so gewesen? Wenn ich mich umsehe, bin ich verloren.«
»Ich habe den Preis gezahlt«, sagte Dany. »Das Pferd, mein Kind, Quaro und Koto, Hago und Koholo. Ich habe den Preis gezahlt und gezahlt und gezahlt.«
Sie erhob sich von ihren Kissen.
»Wo ist Khal Drogo? Zeig ihn mir, Götterweib, Maegi, Blutzauberin, was immer du bist. Zeig mir Khal Drogo. Zeig mir, was ich mir mit dem Leben meines Sohnes erkauft habe.«
»Wie ihr befehlt, Khaleesi«, sagte die alte Frau.
»Kommt, ich werde euch zu ihm bringen.«
Dany war schwächer, als sie gedacht hatte. Ser Jorah legte einen Arm um sie und stützte sie.
»Dafür ist später noch Zeit genug, meine Prinzessin«, sagte er leise.
»Ich möchte ihn jetzt sehen, Ser Jorah.«
Nach dem trüben Licht im Zelt war die Welt draußen blendend hell. Die Sonne brannte wie geschmolzenes Gold, und das Land war leer und versenkt. Ihre Dienerinnen warteten mit Obst und Wein und Wasser, und Yogo kam heran, um Ser Jorah dabei zu helfen, sie zu stützen. Argo und Rakaro traten zurück. Das grelle Licht der Sonne auf dem Sand machte es ihr schwer, mehr zu erkennen, bis Dani eine Hand hob, um ihre Augen zu beschatten. Sie sah die Asche eines Feuers, ein paar Pferde, die herumirrten auf der Suche nach einem Büschel Gras, einige verstreute Zelte und Schlafstellen. Ein paar Kinder hatten sich versammelt, um sie zu betrachten, und hinter ihnen sah sie Frauen, die ihrer Arbeit nachgingen, und faltige alte Männer, die mit müden Augen in den leeren blauen Himmel starrten und matt nach Blutfliegen schlugen. Sie zählten nicht mehr als 100 Leute, nicht mehr. Wo die anderen 40.000 ihr Lager gehabt hatten, lebten jetzt nur noch Wind und Staub.
»Drogos Kalasar ist fort«, sagte sie. »Ein Karl, der nicht reiten kann, ist kein Karl«, erwiderte Yogo.
»Die Dothraki folgen nur dem Starken«, sagte Ser Jorah. »Es tut mir leid, meine Prinzessin, sie waren nicht zu halten. Kopono ging zuerst, nannte sich Karl Pono und viele folgten ihm. Es dauerte nicht lange, bis Jakko es ihm nachmachte. Der Rest schlich sich Nacht für Nacht davon, in großen Gruppen und in kleinen. Es gibt ein Dutzend neue Kalasars auf dem Dothrakischen Meer, wo einst nur Drogos war.«
»Die Alten sind geblieben«, sagte Argo. »Die Ängstlichen, die Schwachen und die Kranken. Und wir, die wir es geschworen haben, wir bleiben.«
»Sie haben Karl Drogos Herden mitgenommen«, sagte Rakaro. »Wir waren zu wenige, als dass wir sie daran hätten hindern können. Es ist das Recht des Starken, von den Schwachen zu nehmen. Sie haben auch viele Sklaven mitgenommen, vom Karl und auch von euren. Nur wenige haben sie zurückgelassen.«
»Eroe?«
fragte Dani, als sie an das verängstigte Kind dachte, das sie draußen vor der Stadt der Lämmermenschen gerettet hatte.
»Margo hat sie sich geholt, der jetzt Karl Jakos Blutreiter ist«, berichtete Yogo. »Er hat sie von allen Seiten bestiegen und dann seinem Karl geschenkt, und Jakko hat sie an seine anderen Blutreiter weitergereicht. Sie waren zu sechst. Als sie mit ihr fertig waren, haben sie ihr die Kehle durchgeschnitten.«